Newsletter abonnieren, auf der Homepage sich durchklicken, immer wieder gucken, was gibt es Aktuelles. Sei herzlich willkommen und dabei. Ich finde ja diese Bibelverse immer sehr spannend, wo man den Eindruck hat, ja, das ist genau richtig, aber das ist so steil, wie kann ich denn das irgendwie persönlich umsetzen? Das erste Mal, als ich bei euch war, haben wir über Mensch, ärgere dich nicht gesprochen und die Aussage Christi zu Johannes dem Täufer, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das letzte Mal ging es um Liebe und auch da haben wir gemerkt, ja, ohne diesen Faktor Liebe ist irgendwie alles nichts. Unsere noch so besten Worte, unsere noch so besten Erkenntnisse, unser starker Glaube, ohne Liebe alles nichts. Und heute habe ich wieder so eine steile Aussage mitgebracht, weil ich glaube, es hilft uns, sie zum einen als Ermutigung zu verstehen, als Auftrag und zum anderen natürlich auch zu überlegen, wie können wir denn miteinander uns ermutigen, dahin zu kommen. Das Thema heißt heute himmlische Perspektiven in Krisenzeiten und ich habe euch 6 Verse aus dem Johannesevangelium mitgebracht und im ersten Vers in diesem Johannesevangelium geht es schon wieder los. Mit so einer Aussage, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Merkt ihr, das ist wieder so eine Aussage, wo wir sagen, ja das stimmt, aber wo ist der Schalter? Wie können wir es denn praktisch umsetzen? Wie können wir denn den Ärger einfach wegdrücken und wir uns nicht mehr ärgern? Wie können wir Liebe einfach einschalten, obwohl wir manchmal die Situationen gar nicht so liebevoll empfinden? Darüber haben wir die letzten 2 Male nachgedacht und heute möchte ich mit euch ein bisschen mein Herz teilen, was ich glaube, was uns hilft, so 2, 3 Schlüssel heute Morgen, wie es uns gelingen kann, himmlische Perspektiven in Krisenzeiten zu entwickeln und wie uns das vielleicht möglicher wird, mit Schreckensgespenstern, mit Situationen, die uns wirklich zu Herz gehen und uns erschrecken, umgehen zu lernen. Philipp, unser jüngster Sohn, der mittlerweile schon 19 Jahre alt ist, der hat sich früher beim Sonntagnachmittagsspaziergang einen Heidenspaß draus gemacht, so vor uns herzuwatscheln, hinter irgendeine Zaun- oder Mauerecke abzubiegen und wollte uns dann erschrecken. Dieses Ansinnen war natürlich sehr begrenzt, weil man hat schon entweder den Hintern rausgucken sehen oder den Bauch oder spätestens 20 Zentimeter vorher war ein lautes Kichern zu hören. Und der Erschreckenseffekt, der war natürlich verhalten. Aber wir haben mitgespielt und wir haben natürlich so getan, als würde er uns jetzt richtig erschrecken. Und er hat einen Spaß dran gehabt und er hat diesen Wesenszug oder diesen Teil, andere Leute zu erschrecken, irgendwie professionalisiert. Es gab dann später wirklich Momente, wo ich in den dunklen Keller gegangen bin und er kam aus irgendeiner Ecke hervorgeschossen und da hat es wirklich funktioniert. Und ich war erschrocken, mein Herz brumm, brumm, brumm. Kennt ihr solche Situationen, wo man denkt, das Herz hüpft einem jetzt irgendwie aus dem Hals raus, weil man sich so sehr erschrocken hat? Ich weiß nicht, was dich gerade erschreckt auf dieser Welt. Die Szenarien sind vielfältig. Und man hat irgendwie den Eindruck, die Krisenmomente, die werden irgendwie deutlicher, die werden irgendwie spürbarer. Wir sind nicht mehr irgendwie in Momenten, wo man schon es erahnen kann, was auf uns zukommt, wo schon jemand eine Situation hinter dem Zaun hervorkichert und wir irgendwie nur noch so pseudomäßig tun, als könnte uns das irgendwie erschrecken. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch in Situationen als Gesellschaft, auch als Land angekommen, die wirklich so einem Effekt gleichen, in einer Dunkelheit erschreckt uns irgendetwas aus dem Hinterhalt. Wer hätte gedacht, dass so ein kleines Virus uns so lange lahmlegen kann? Wer hätte gedacht, bei dem gefühlten Frieden, den wir irgendwie in Europa ausgerollt haben, dass plötzlich nicht irgendwie Krieg, Hunderte, Tausende Kilometer weit weg ist, sondern dass dieser Krieg uns irgendwie nahe kommt. Vielleicht bist du über den einen oder anderen Benzinpreis erschrocken oder über die Heizkostenabrechnung oder. Über 70% der Deutschen in der neuesten Forsa-Umfrage haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg und es gibt verschiedene Szenarien. Ich möchte dich in deinem persönlichen Umfeld abholen, aber vielleicht auch noch mal exemplarisch drei Dinge herausgreifen, die diese Gesellschaft, und ich kriege das in über 800 Gemeinden in unserem Bund ja auch mit, wie Gemeinden auch darum ringen, Antworten zu geben und Orte zu sein, wo Hoffnungsträger sind, wo Licht in die Dunkelheit kommt, wo wir nicht mit einstimmen in eine große Lethargie oder in ein großes Schreckensszenario, und darum wird es gehen. Also vielleicht hast du Erschreckens- und Schreckensszenarien in diesem ganzen ökologischen Bereich. Vielleicht bist du irgendwie auch mit dabei, nachzugrübeln und nachzusinnen, was das mit diesem Klimawandel auf sich hat. Und dich erschreckt, dass am 4. Mai der Earth Overshoot Day war, wo wir im Grunde hier in unserem Land alle Ressourcen für dieses Jahr schon verbraucht haben. Und ab dem 5. Mai wir aus Ressourcen leben, die nicht einfach wieder aufgefüllt werden können. Vielleicht erschreckt dich eher die soziale Dimension und du siehst, dass mittlerweile jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Und noch vor gar nicht so langer Zeit waren wir bei jedem siebten Kind. Und merkt ihr, das Erschrecken kommt näher. Es ist irgendwie nicht mehr so weit weg, sondern die Szenarien kommen auf uns zu, berühren uns persönlich. In unseren Haushalten, aber auch in unseren Freundes- und Bekanntenkreisen und vor allem berührt es uns hoffentlich auch in unseren Gemeinden, weil wir himmlische Perspektiven brauchen für die Krisen. Vielleicht berührt dich auch eher in dem spirituellen und soziologischen Bereich die Tatsache, dass sich jeden Tag 25 Menschen das Leben nehmen. Also wenn wir hier eine Stunde zusammen sind oder eineinhalb, dann hat sich ein Mensch in diesem Land dafür entschieden, mit den Krisen nicht mehr umgehen zu können und seinem Leben ein Ende zu setzen. Das sind Dinge, die uns wirklich erschrecken können. Und vielleicht brauchst du gar nicht in die Welt hinausschauen, vielleicht hast du es im eigenen Haus, in Beziehungskonflikten, in Finanznöten, in gesundheitlichen Krisen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich brauche gar noch nicht so sehr die Gesellschaftsdimension, mir reicht schon mein persönliches Umfeld, was mich ganz schön erschreckt. Die Krisen rücken näher an uns heran. Die einen reifen an ihnen und die anderen zerbrechen förmlich. Und ich möchte dir heute Morgen nochmal sagen, was das Wort Krise eigentlich bedeutet. Krisis, griechisch, von dem das Wort Krise herkommt, bedeutet eigentlich in Anführungszeichen nur Entscheidung. Krise ist noch nicht so das Apokalyptische, wo automatisch bedeutet, dass du in einer Krise Zerstörung und Zergehen und Verderben automatisch aus einer Krise herauskommt. Nein, Krise bedeutet eigentlich nur eine Entscheidung treffen. Krisenzeiten sind Gotteszeiten, weil er seit jeher Menschen in diesen Krisen natürlich auch nochmal herausfordert, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, sich erschrecken zu lassen und irgendwie in diesem dunklen Tal zu bleiben. Oder eine Entscheidung zu treffen, und der Psalmist macht es oft, zur Seele selber zu sprechen, Seele sei fröhlich in mir, in dieser Krise jetzt eine Entscheidung im Kopf zu treffen und zu sagen, ja, das sind wirklich tragische Dinge. Das sind Dinge, wo wir erschrecken können, aber ich treffe eine Entscheidung. Und heute Morgen möchte ich euch einladen, in drei Fragen eine Entscheidung zu treffen. Und die erste Frage, der erste Schlüssel ist, wohin? Himmlische Perspektiven in Krisenzeiten generieren automatisch die Frage, ich sollte das Wohin kennen. Wir machen als Christusforum in verschiedenen Bereichen der Seelsorge auch ganz oft Kriseninterventionen. Viele der Geschwister in unterschiedlichen Gemeinden sind in Telefonseelsorgen oder in irgendwelchen Krisenstäben verhaftet. Und alle berichten in der Supervision eine Erkenntnis, die gar nicht so überraschend ist, aber sie ist trotzdem wichtig. Die Leute sagen, der Tunnel ist noch nicht das Problem. Dass Menschen in einer Krise sind, in einem Tunnel, wo erstmal gefühlt der Deckel drauf ist, das ist noch nicht das Problem. Der Mensch kann mit Tunnelerfahrungen leben. Das Problem wird, wenn über eine lange Strecke das Licht am Ende des Tunnels fehlt. Wenn ich Biegungen und Windungen habe und das Gefühl habe, am Ende fehlt mir das Licht. Die Perspektive, jetzt ist auch irgendwann die Krise, die Durststrecke, die Bedrängnis vorbei. Und deshalb ist das Wohin so wichtig. Und in unserem Bibeltext und in unserem Predigttext von heute lesen wir schon ein bisschen was, wohin die Reise geht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Sehr seelsorgerlich, sehr spannend, wie jetzt unser Herr Jesus Christus auf die Angst, auf das Erschreckensein der Jünger reagiert. Gäbe ja viele Möglichkeiten, vielleicht zu sagen, die eine wäre, stell dich nicht so an, wird schon wieder und so. Und Christus bereitet genau als Antwort auf das Erschrecken die Tatsache vor, dass er eine himmlische Wohnung bereitet. Also das könnte das Licht am Ende des Tunnels sein. Zu sagen, hier in dieser Welt haben wir noch keine bleibende Stadt. Du bist vielleicht oder ziemlich sicher nicht dazu geschaffen, dass du dir hier nur irgendwie gemütliche, komfortable Zonen einrichtest, die unvergänglich sind, sondern wir merken mit den gesellschaftlichen Dingen, vom Klimawandel über die Kriegsgefahren, dass diese Zeit auf dieser Erde irgendwie nicht unendlich andauern kann. Und dass das, warum es dich gibt, dass deine persönliche Perspektive und dass die ganze Liebe, die Gott in dich hineingelegt hat, als er dich geschaffen hat, das war nicht nur für die Dimension, dass du hier 70, 80, 90, 100 Jahre lebst, sondern Gott hat mit dir schon eine Perspektive, die in die Ewigkeit hineinreicht. Jesus wirbt um das Vertrauen seiner Jünger. Er geht in den Himmel und bereitet dort Wohnungen vor. Und er antwortet mit dem Bild einer Wohnung. Ich weiß nicht, was du verbindest mit Zuhause. Vielleicht WLAN oder Jogginghose, aber bestimmt irgendwie ein Ort, wo du sein darfst, wie du bist. Wo du dich nicht erst rausputzen musst und schminken und überlegen, was ziehe ich mir jetzt an und wie mache ich mich hübsch, sondern Zuhause sind irgendwie sichere Orte, wo unsere Seele zur Ruhe kommen kann. Wir haben es gerade gesungen. Und diese Ruhe, diese Seelenruhe in einem, an einem Ort, an einem Zuhause, das bereitet Gott vor über all die menschlichen und noch so gemütlichen Gemeindehäuser und Wohnzimmer, die wir hier auf dieser Erde uns eingerichtet haben, sagt er seinen Jüngern, passt auf, ihr werdet über diese irdischen Krisen drüber hinwegkommen, wenn ihr die himmlische Perspektive im Blick habt, dass ich euch eine Wohnung bereite, wo er schon ist und wo er uns hinholen möchte. Und deshalb ist es sehr tragisch, wenn Menschen überfallen werden, aber ein wirkliches Trauma erleiden Menschen ganz oft, wenn sie in ihrem Schutzraum überfallen werden, wenn sie also in ihrer Wohnung, my home is my castle, wenn das nicht mehr aufgeht. Und wir haben im Moment solche Szenarien, wo diese Schreckensgespenste und die Geschichten und die Situationen, die uns wirklich zu Herzen gehen, mehr und mehr auf uns zukommen. Und Gemeinde Gottes braucht eine Antwort, wie wir auch mit diesen irdischen Krisen umgehen, und zwar durch eine himmlische Perspektive. Das schauen wir uns gleich an. Ich wollte euch noch ein schönes Zitat zeigen von C.S. Lewis, der das nochmal sehr auf den Punkt bringt. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Diese Welt wird dir mehr und mehr zeigen, dass sie dein eigentliches Bedürfnis nicht befriedigen kann. Nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und es wird ein sicheres Indiz dafür sein, dass du für eine andere, für eine ewige Welt geschaffen bist. Und das drückt unser Predigttext von heute aus. Das sagt dir unser Herr in all seiner Liebe in dein Herz hinein. Er bereitet für dich eine himmlische Wohnung, ein himmlisches Zuhause. Und nun ist ja die spannende Frage, freuen wir uns auf diesen Himmel? Und da möchte ich dir was aus meinem Leben erzählen, was mir über viele Jahre die Freude auf den Himmel genommen hat. Und das ging in einer Sonntagsschule los. Ich bin im Schwarzwald groß geworden, das war noch eine Zeit, da durfte man zu den Damen, die die Sonntagsschule gemacht haben, Tante sagen. Und eine wirklich schon gefühlt lange Zeit her. Aber da war Tante, und wenn die Damen nicht verheiratet waren, dann durfte man zu ihnen auch noch Fräulein sagen. Und so erinnere ich mich an eine Sonntagsschule von Tante Fräulein Bäuerle. Also Tante Fräulein Bäuerle hatte sich irgendwann eines Sonntags auf den Plan geschrieben, der Sonntagsschule den Kindern beizubringen und zu sagen, wie es denn mal im Himmel sein wird. Und ich war, glaube ich, so 6 Jahre gefühlt, nicht älter, und war so im Raumschiff Enterprise-Modus und hatte so eine bestimmte Vorstellung von Himmel, also mit viel Technik, und ich irgendwie mit meinem Space Shuttle da um die Galaxien herum. Und dieses Bild hat sie zerstört. Nun gut, das war auch nicht das Problem, weil Raumschiff Enterprise ist tatsächlich keine himmlische Perspektive. Aber sie schlug ihr kratziges Flanellbilderbuch auf. Das hat einen schon gejuckt beim Angucken, ja. Und dann war auf dieser Seite, wie wir uns den Himmel vorstellen konnten, gefühlt eine Heerschar von halbnackten Engeln, die alle Harfe spielen. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Schrecken, ein Trauma für einen 6-jährigen Jungen war, sich den Himmel vorzustellen? Also ich habe euch echt lieb, aber ich weiß nicht, ob ich uns so in dieses Bild einordnen möchte, dass wir irgendwann mal alle als halbnackte Engel da oben sind und Harfe spielen. Und das hat irgendwie bis in das Theologiestudium hinein gereicht, zu sagen, boah, ich weiß wirklich nicht, ob ich mich auf den Himmel freuen soll. Ich habe im Hinterkopf immer irgendwie dieses kratzige Bild gehabt. Und das hat mich natürlich veranlasst, mal ein paar Fakten zu sammeln, so einen Faktencheck des Himmels zu machen, weil wenn unser Herr Jesus Christus sagt, er bereitet uns Wohnungen vor, und das soll eine Vorfreude sein, noch eine viel größere, wie wenn du jetzt vielleicht morgen in den Urlaub fährst und dich schon wie Bolle freust auf deinen Urlaub, dann brauchen wir irgendwie so eine tiefe Vorfreude auf den Himmel. Und die habe ich viele Jahre irgendwie nicht verspürt. Und deshalb möchte ich heute mit euch einen Faktencheck machen und möchte euch einladen, dass ihr das sehr gut prüft, weil ich war auch noch nicht im Himmel. Ich weiß nicht wirklich, wie es da aussieht, aber wenn ich verschiedene Bibelstellen lese, die ich euch jetzt gleich mal zumindest zeige, wir können aufgrund der Zeit jetzt das nicht alles nachlesen, aber so ein paar Fakten, wo wir, glaube ich, schon nochmal eine tief empfundene Freude entwickeln können. Nicht irgendwie über das Jetzt und die Probleme einfach so hinwegzuwischen, aber mit einer himmlischen Vorfreude auf diese Wohnungen zu sein, die unser Herr bereitet. Ein kleiner Faktencheck des Himmels. Du wirst auf einer Erde leben. Was würde das bedeuten? Also ich glaube nicht, dass der Himmel irgendwie nur atmosphärisch ist, dass das eben genau dieses Bild ist, dass wir auf irgendwelchen abstrakten Wolkenfetzen in irgendwelchen Universen da unterwegs sind und so wie die Engelchen auf den Wolken sitzend. Wenn wir lesen, dass da eine heilige Stadt, das neue Jerusalem ist, von Gott aus dem Himmel herabkommen, steht da, bereitet wie eine geschmückte Braut, dann glaube ich, dass wir uns den Himmel wie die perfekteste Erde vorstellen können. Das wird vermutlich nicht dieser Planet sein, aber es wird irgendwas Greifbares sein. Es wird etwas sein, was uns täglich zum Frohlocken bringt. Und wenn wir jetzt schon in manchen Tagen, und ich hoffe, das hast du, so viel Freude über diese Schöpfung haben, dann wird es eine solche Freude sein, weil diese Erde wirklich perfekt ist, wo es keinen Raubbau gibt, wo es keine Klimawandel und Katastrophen gibt, wo es irgendwie kein Earth Overshoot Day mehr gibt, sondern wo die Ressourcen auf Ewigkeit ausreichen. Und deshalb glaube ich, wird es etwas sehr Praktisches sein, der Himmel mit einer Erde verglichen mit dem neuen Jerusalem aus dem Himmel herabkommen, wo wir leben werden, geschmückt wie eine Braut für ihren Mann. Der zweite Bereich, das ist manchmal schwierig, gerade wenn wir so mit unserem Körper hadern, aber ich glaube, es wird irgendwie eine Form von Körper geben, nicht mehr vergänglich, nicht mehr mit Schmerz und Zipperlein, wo die Knie und Hüften und Zähne abwechselnd jeden Tag wehtun, sondern einen Körper, der wiederhergestellt ist. Und da lesen wir auch, dass zum Beispiel unsere Augen Christus sehen werden. Also da hat es in der Beschreibung vom Himmel auch sehr viel Tatsachen und Bestandteile, dass wir mit unseren Körperteilen, die aber wiederhergestellt sind und nicht vergänglich und nicht schmerzhaft, Dinge erkennen werden. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Also kein waberndes ET, keine rein universelle Masse. Ich glaube, wir werden in einem neuen Gewand, in einem neuen Körper mit all den Dingen, die dieser Körper in seiner Ursprungsschöpfungsordnung so genial ist, so perfekt und genial wie diese neue Erde, wird auch dieser neue Körper sein. Ich glaube, wir werden in Beziehungen leben, das können wir ableiten, auch dass in diesen Beschreibungen des Himmels immer auch die Gruppe angesprochen wird. Da geht es nicht nur um das Individuum, sondern unsere Hoffnung und Freude, unser Ruhmeskranz, seid auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt. Also Beziehungen, die hier wichtig sind, werden auch dort total wichtig sein. Und weißt du, Beziehungen, die hier schwierig sind, wo du vielleicht wirklich ringst, wo dir Menschen wirklich schlimme Dinge angetan haben, die werden irgendwie in ein anderes Beziehungsgeflecht kommen. Und deshalb ist es schön, wenn wir auf dieser Erde schon Teil seiner Herrlichkeit werden und uns bemühen, dass wir in guten und stabilen und gesunden Beziehungen leben. Und dort, wo es dieser gefallenen Schöpfung unterliegt und wir das mit menschlicher und irdischem Dasein irgendwie nicht schaffen, dort wird es gelingen. Im Übrigen überkonfessionell. Und Ältere und Jüngere und all das, was jetzt im Moment schwierig erscheint, die Leute, die sich impfen lassen und die sich irgendwie nicht impfen lassen und all das, was wir irgendwie an neuen Konfliktszenarien in den letzten Wochen und Monaten miteinander erlebt haben, auch in der Gemeinde Gottes, wird dort ein Riesenfest sein, weil diese Fragen keine Fragen von Parteiungen mehr sind, sondern von einer riesigen Gemeinschaft, die eben auch zu tun haben wird. Ja, auch das kann man unterschiedlich aufnehmen. Vielleicht denkst du, endlich im Himmel angekommen, wird es mal richtig chillig und nur noch relaxen und so. Und das Bild von der weichen Wolke gefällt dir irgendwie ganz gut. Ich glaube ja, das wird eine nicht mehr so anstrengende Zeit. Aber ich glaube, es wird noch eine Zeit sein, wo wir mehr tun als Harfe spielen. Vielleicht ist das meine eigene Hoffnung, ja, das kann schon sein. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel lese, in dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Dann spüre ich da etwas raus, dass das nicht mehr eine leistungsorientierte Arbeit ist. Nicht mehr irgendwie, ich springe in irgendeinen Platz, weil da keiner irgendwie gerade ist, der ihn besetzt. Aber ich glaube, es wird ein Dienst sein, der vergleichbar ist schon mit dem irdischen Gefühl, das du hast, wenn du etwas tun darfst, was dich total erfüllt. Das wünsche ich dir im Übrigen schon auf dieser Erde, in dieser deiner Gemeinde, in deinen Hobbys, in deiner Freizeit, in deiner Ehe, in deiner Familie, dass du Dinge tun darfst, die dich wirklich erfüllen und die sich gar nicht so anstrengend und nach Arbeit anfühlen. Und ich glaube, so wird es da sein und alles zusammen dient einer riesig großen Anbetung, eines Lobpreises Gottes, in dem wir da sind und Dinge tun, die ihn anbeten. Und ich glaube, und das rührt mich wirklich manchmal zu Tränen, und das lese ich euch auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, diesen Punkt, du wirst mega glücklich sein und du wirst Jesus sehen. Und dieses Mega-Glück, das ist ja manchmal irdisch gar nicht so zu fassen. Und ich merke, wie sich über die Jahre aber das in meinem Herzen verändert hat. Da ist kein kratziges Flanellbilderbuch mehr, sondern da ist so eine Freude auf dieses Mega-Glück. Alle Glücksmomente auf diesem Leben zusammengenommen werden noch nicht ausreichen, das zu beschreiben. Und wenn du Freude hast, dann lehn dich einfach mal jetzt ganz entspannt zurück. Und du darfst auch deine Augen zumachen und ich lese dir mal aus Offenbarung 21 und spür mal rein. Und ich bete innerlich und habe in der Vorbereitung gebetet, dass der Geist Gottes uns an dieser Stelle nochmal ganz besonders berührt, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo wir die himmlische Perspektive nicht nur kognitiv kriegen und die Bibelstellen aufzählen können, sondern wo unser Herz anfängt, eine Freude nach diesem Mega-Glück zu entwickeln, weil wir dort eine Wohnung, eine bleibende Stadt haben, wo wir Jesus sehen, wo wir in tollen Beziehungen leben, wo wir einfach gesund sind. Da heißt es in Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus den Himmeln herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Und jetzt haben wir Wort Gottes im Wort Gottes. Das ruft jetzt Gott persönlich. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, und sie sind wahr und zuverlässig. Keine Angst, kein Erschrecken, kein Geschrei, keine Schmerzen. Und nun spricht Thomas im Johannesevangelium in unserem Predigttext, nachdem Jesus ihm gezeigt hat und den Jüngern gezeigt hat, dass er Wohnungen bereitet. Und jetzt sagt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Also Thomas stellt ja manchmal irgendwie so die blöden Fragen oder die gefühlt blöden Fragen, aber sie sind gar nicht so blöd. Thomas hatte den Himmelscheck irgendwie noch nicht gemacht. Thomas hat irgendwie vielleicht das Gefühl gehabt, und das finde ich sehr sympathisch an ihm, dass er gedacht hat, ja, das ist was für die Ewigkeit, aber Herr, hast du nicht was für jetzt? Also das ist ja alles schön, so prospektiv und in der Zukunft zu wissen, dass das alles besser wird, aber was ist denn für heute? Und natürlich hat Jesus auch was für das Heute und er stellt uns nochmal vor, neben dem Wohin, auch das Woher. Und auch das ist eine himmlische Perspektive in Krisenzeiten, dass wir genau wissen, wohin geht es, aber auch woher. Und wenn ich so in Gemeinden eintauche und wenn ich in Gesprächen bin, dann höre ich ganz oft so den Wunsch formuliert oder zwischen den Zeilen, wir wollen unser altes Leben wieder haben. Und man meint das Leben vor 2019, also bevor gefühlt irgendwie mit Corona die ganze Misere irgendwie losging. Und dann frage ich mich, war das wirklich die heile Welt, die wir zurückhaben wollen? Gab es da nicht auch schon Krieg und Terror und Gewalt und Misshandlungen und Beziehungskonflikte? Gab es da nicht andere Themen, über die wir uns auch schon die Köpfe heiß geredet und gestritten haben? Weil das, was wir jetzt bedroht sehen, Komfort, Freiheit und Kontrolle, das hing doch damals auch am seidenen Faden. Und deshalb sagt Gott zu dieser himmlischen Perspektive, pass auf, dass du das Wohin kennst und schaue auch nach dem Woher und sehn dich nicht vorschnell einfach in das Alte zurück, nur weil es bekannt war. Und auch da haben wir Wort Gottes im Wort Gottes zu der Frage des Wohers mal einen kleinen Sprung ins Alte Testament. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste, also die kürzeste Strecke gewesen wäre, denn Gott sprach. Immer wieder ganz genial, Wort Gottes im Wort Gottes, weil damit sein Herz nochmal ganz deutlich wird. Warum lässt Gott Krisenzeiten zu und warum stellt Gott das Volk Israel und vielleicht auch dich und mich manchmal in solche Wüstenmomente? Er sagt, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schelfmeer. Das ist die einfache und doch so liebevoll väterliche Hand Gottes, weil er seinen Menschen kennt und genau weiß. Und diesen Effekt haben wir gerade. Wir wollen zurück in die alte Normalität und denken irgendwie 2017, 18 waren irgendwie die Glückseligkeit pur. Und Gott sagt, nee, es geht da nicht zurück. Ich stelle euch, ich stelle Gesellschaften, ich stelle die Welt einfach mal auch in eine Form von Wüstenmomente, wo Orientierungslosigkeit herrscht, weil Wüste ist eben genau das. Ich kenne den Weg zurück nicht. Ich stehe plötzlich da und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Kennst du das Gefühl? Die Welt kennt dieses Gefühl, gerade in diesen großen Krisen der Orientierungslosigkeit. Mal irgendwie Strapazen, kein Zurück. Und irgendwie auch unbekannte Gefahren. Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über wohin und woher. Und nun macht Christus etwas Geniales, was diese Welt aber im Moment, glaube ich, gar nicht so leicht verträgt. Er sagt im Vers 6 unseres Bibeltextes, jetzt zeige ich euch den Weg. Und er packt nicht irgendwie Google Maps aus oder das beste abgedatete Navigationssystem. Er kennt nicht einfach nur den coolsten Weg und den besten für dich, sondern er sagt sogar, ich bin der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist in einer Welt des Wahrheitspluralismus gar nicht so einfach. Wo jeder irgendwie seine Wahrheit entwickeln kann, wo es gleichgültig ist, deine Wahrheit und meine Wahrheit. Und im Wortspiel werdet ihr schon merken, wohin die Misere fließt und führt zu einer riesengroßen Gleichgültigkeit. Und Christus macht jetzt etwas, was diese Welt irgendwie ganz schwer ertragen kann. und wo Gemeinde Christi aber berufen ist, zu sagen, wir kennen nicht nur irgendeinen Weg, sondern wir glauben an den, der der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Und das wird uns herausfordern. Das wird uns vielleicht die ein oder andere Kritik einbringen. Es wird aber eine himmlische Perspektive deutlich machen, weil es ja heute schon gar niemand sich mehr traut zu sagen, ich habe die einzige Wahrheit und die alleinige. Und Toleranz heißt eben nicht, ich toleriere alles, indem ich alles gleichgültig erachte. Das ist nämlich eine ganz große Gleichgültigkeit. Toleranz, und ich bin für Toleranz, heißt, ich habe eine Überzeugung und ich gestatte dir, dass du eine andere hast, aber lass uns doch mal drüber reden. Was bedeutet es für dich, dass Jesus der Weg ist? Vielleicht nochmal eine neue Entscheidung. Krise heißt Entscheidung. Heute Morgen nochmal irgendwie zu sagen, in der persönlichen, in der Weltkrise treffe ich gefühlt manchmal kleines Licht und doch bedeutend vor dem Thron Gottes eine Entscheidung und sage, ich möchte nachfolgen. Ich weiß auch nicht, wohin die Reise jetzt auf dieser Erde geht, aber ich weiß, wo sie in der himmlischen Perspektive endet, nämlich bei den genialen Wohnungen, bei meinem Faktencheck, den ich für mich gemacht habe. Und ich gehe jetzt Schritt um Schritt. Ein Schritt im Glauben nach vorne und ein Schritt im Blick und Vertrauen auf Jesus Christus. So werden wir nicht nur Wege bestreiten, so werden wir über Berge kommen und wir werden dort ankommen. Wir werden dieses Wohin sehen. Einen Schritt. Und das ist, glaube ich, die Einladung. Schau doch bitte auf das, was Christus eh schon tut, in den kleinen Dingen. Vielleicht wünschen wir uns noch mehr großartige Wunderwerke, ja, und auch das darf sein. Dafür dürfen wir auch beten. Aber Gott verherrlicht sich auch immer wieder in den kleinen Wegschritten. Wir kommen zum Schluss. Der Weg von Jesus ging über das Kreuz zur Krone. Über das Kreuz zur Krone. Und er krönt dich mit ganz vielem, mit Gnade und Barmherzigkeit. Und manchmal geht unser Weg auch über das Kreuz zur Krone. Und dieser Autor dieses Johannesevangeliums, der schreibt ja auch nicht irgendwie so ganz konfliktfrei, so ganz easy. Die Worte, die er hier aufschreibt, die sind ja auch nicht irgendwie nur aus geglätteten Lebenssituationen. Ein Bruder wurde enthauptet, die besten Freunde wurden umgebracht, seine Landsleute als Sklaven verkauft. Er sitzt als älterer Mann verbannt im Exil auf der Insel Patmos und er hat sein Evangelium nicht angefangen mit Weihnachten und der Mutter von Jesus, die er gut gekannt hat. Nee, nach all dem, was er erlebt hat, was er durchgemacht hat, was ihn auch persönlich erschrocken hat, schreibt er von der Dunkelheit und von dem Licht, das die Dunkelheit nicht auslöschen kann. Und er schreibt von ihm, in ihm war das Leben, in ihm ist das Licht. Und so lesen wir auch in diesem Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ihr Lieben, Heiligen in Heiligenhaus. Das ist die große Ermutigung. Das ist vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, das ist bestimmt euer großer Auftrag, in der Dunkelheit dieser Stadt diese Leuchttürme zu sein, diese Fackelträger und dafür zu stehen, dass die Dunkelheit noch so groß sein kann. Das Licht Jesu Christi wird nicht ausgelöscht werden. Die Dunkelheit kann noch so groß sein. Das Licht Jesu Christi ist heller. Ich möchte dich und euch noch segnen und bete zum Abschluss. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Dass du noch so viel anderes bist. Das Licht und das Brot. Und wir danken dir, Herr, dass das nicht irgendwie nur irgendwelche Namen sind, sondern die Wahrheit. Du bist es wirklich, der Erlöser, der Messias, der diese Erde aus ihren gefallenen Schöpfungen befreien wird. Und dass du uns abholst, dass du diese Wohnung bereitest, dass du schon kräftig dabei bist, für jeden hier eine Wohnung einzurichten, wo wir ein ewiges Zuhause haben können, wo wir mega glücklich sein dürfen. Danke, lieber Herr, für diese Liebe. Und ich bete einmal mehr, dass diese deine Liebe uns jetzt, jedes einzelne Herz berührt, dass dein Geist durch die Reihen geht und uns beauftragt, ermutigt, abholt und dass wir eine riesengroße Vorfreude miteinander haben auf die Ewigkeit bei dir und dass diese Vorfreude uns richtig fröhlich macht, auch hier in diesem Jetzt zu leben und schon Teil deiner Herrlichkeit in die Straßen und Gassen von Heiligenhaus zu bringen. Danke für diese Gemeinde, für diesen Ort, den du dir bereitest. Ich bete, lieber Herr, dass dein Frieden sich hier lagert, dass neue Aufbrüche geschehen und dass du auch durch die eine oder andere Krise, die diese Gemeinde mitgemacht hat, dass sie gute Entscheidungen getroffen haben und dass du mit ihnen auf dem Weg zu diesem ewigen Zuhause bist. Danke, dass wir einander segnen dürfen. Jesus, dir gebührt alle Ehre. Amen.